Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute habe ich das Vergnügen, mit dir sprechen zu dürfen. Trotz Sommerpause bist du in Berlin. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ja, also erstmal stimmt, ich bin in Berlin. Ich bin Max Mordhorst, bin 26 Jahre alt, jetzt nicht mehr der jüngste Abgeordnete der FDP-Fraktion. Wir haben ja gerade einen neuen bekommen, der für Thomas Sattelberger aus Bayern nachgerückt ist. Nils Gründer, der ist ein Jahr, glaube ich, jünger als ich. Bis dahin war ich der jüngste Abgeordnete. Ich komme aus dem Norden, aus Kiel und bin geboren in Neumünster. Das ist in der Nähe von Kiel, aus Schleswig-Holstein, wo die glücklichsten Menschen herkommen. Und das kann ich nur bestätigen. Und ja, bin jetzt seit September, genau genommen offiziell seit Oktober im Deutschen Bundestag. Denn da haben wir uns konstituiert.
Wo die glücklichsten Menschen leben, ist auch dort, wo Glücksspiel legal ist, als einziges Bundesland, oder?
Ja, und das ist ja
also Online-Glücksspiel.
Ja, das ist ja auch ein gutes Modell, denn es ist das Modell, das jetzt wahrscheinlich bundesweit so funktionieren wird. Ist wie mit vielen anderen Dingen, etwas zu verbieten, das sowieso stattfindet, funktioniert nur in Maßen. Das sieht man auch bei Cannabis. Man stärkt dadurch eigentlich eher den Schwarzmarkt und deswegen sind wir in Schleswig-Holstein immer einen ganz guten Weg gefahren, der jetzt offensichtlich auch bei anderen Ländern für Inspiration gesorgt hat.
Wie kann das denn, dass ihr da vorerst den Einzelweg eingeschlagen habt?
Ach, das ist ja lange vor mir gewesen. Also
ja.
Das ist immer mit dem Glücksspielstaatsvertrag so gewesen. Und als FDP, muss ich ehrlich sagen, war jetzt auch nicht unbedingt unser Wille, das groß zu ändern. Aber die geschichtliche Aufarbeitung, die müssen andere machen. Auf jeden Fall scheint es ja nicht so schlecht gewesen zu sein.
Das stimmt. Okay, du bist FDP-Abgeordnete, aber fangen wir doch mal ganz früh bei dir an. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zur Schule gegangen?
Ich bin in Neumünster geboren. Meine Mutter hat damals dort gelebt. Da waren meine Eltern noch nicht verheiratet. Und dann sind die zusammengezogen, kurz nach meiner Geburt. Und was man halt so macht, das war dann in Miekendorf. Also Grüße gehen raus an die 1400 Einwohner.
Ach ja.
Ja, das ist direkt vor Kiel sozusagen. Und da bin ich dann auch zur Grundschule gegangen. Wir haben auf einem Hof gelebt. Mein Vater war nicht hauptberuflich, aber nebenberuflich Landwirt. Und da waren wir so, bis ich, also bin ich zur Grundschule gegangen, zum Kindergarten. Und da waren wir so, bis ich 10 war. Also ziemlich genau, als ich die Schule gewechselt habe, sind meine Eltern dann auseinandergegangen und sind wir sozusagen ein Dorf weitergezogen, dass wir immer oft uns auch besuchen konnten. Das hat auch alles ganz solide funktioniert. Und dann bin ich in Kiel zur Schule gegangen und seitdem immer in Kiel gewesen, im Studium dann selbst dahin gezogen. Und ja, jetzt bin ich hier. So lange ist meine Biografie ja tatsächlich noch nicht.
Aber wir könnten darüber reden, wann und wieso du dich für die Liberalen entschieden hast.
Das ist immer eine gute Frage, weil bist nicht die Erste, die das fragt. Und man macht ja auch so ein bisschen selbst so einen Prozess dabei durch. Also wie kam das eigentlich? Meine Eltern sind nicht klassisch FDP. Also die waren immer eher den Sozialdemokraten zugeneigt, so aus der Schröder-Zeit, jetzt auch nicht mehr mit Gerhard Schröder. Aber früher, ne, hat er ja sehr viele Menschen überzeugt. Und so ein bisschen dieses Aufstiegsding hat mich immer beeindruckt und es kam am Ende einfach in dieser 2014-15er Zeit, als man gerade aus dem Bundestag raus war, die FDP sich so ein bisschen erneuert hat. Und für mich war Bildung, das Aufstiegsversprechen durch Bildung und auch so simple Fragen wie die Schultoiletten, das WLAN, waren in meiner Schule alles relevante Fragen. Und für mich hatte damals die FDP das einfach am besten angesprochen und dann war ich, ich glaube, ich habe immer FDP gewählt, ja, habe ich, bin dann tatsächlich 2017 auch beigetreten, kurz vor der Landtagswahl und habe dann auch noch der Bundestagswahlkampf 2017, als wir wieder ins Parlament gekommen sind, war dann mein erster Wahlkampf.
Warst du dann enttäuscht, als die Jamaika-Verhandlungen geplatzt sind?
Ja, wir haben ja in Schleswig-Holstein das gehabt, auch relativ erfolgreich, obwohl die FDP jetzt mit einem nicht so guten Ergebnis da rausgegangen ist bei der jetzigen Landtagswahl. Aber trotzdem, glaube ich, insgesamt ein gutes Bündnis gewesen und man wird auch noch merken, was man daran hatte. Ich glaube, das war damals sehr schade, aber ich war nicht dabei und man hat am Ende auch, glaube ich, daraus etwas gezogen, nämlich dass die FDP entgegen der Behauptung, die immer im Raum stand, die FDP verkauft sich im Zweifel für den Dienstwagenschlüssel, der hat man etwas entgegengesetzt. Und das hat uns, glaube ich, auch eine hohe Glaubwürdigkeit gegeben, die wir nicht immer hatten. Und das hat, glaube ich, der FDP langfristig geholfen, obwohl das uns schon lange anhing. Und ich kann auch verstehen, dass man sagt, wenn man in der Ampel, wenn ich mir den Koalitionsvertrag anschaue und das, was so an Entwürfen 2017 darum lag, wenn man sogar in einer Ampel mit Rot-Grün mehr von FDP-Inhalten umsetzen kann und Sachen durchbekommt, die Handschrift deutlicher erkennbar ist, als es mit der CDU und den Grünen gewesen wäre, dann war es vielleicht gar nicht so falsch, damals da auszusteigen.
Das heißt, die jetzige Fortschrittskoalition funktioniert gut.
Boah, mal so, ne? Also der Koalitionsvertrag ist sehr gut und der hat nicht umsonst eine hohe Zustimmung bei uns bekommen, weil wir, glaube ich, obwohl wir nur in Anführungsstrichen 11,5% geholt haben, ganz gute Sachen dort umgesetzt haben und auch den, sage ich mal, größten Stuss verhindert haben. Mhm. Das gehört bei der liberalen Partei immer dazu. Also es geht darum, gute Sachen umzusetzen und es geht darum, zu starke Freiheitseinschränkungen zu verhindern. Das ist nicht immer sexy, aber leider manchmal notwendig. Und ich glaube, im Ergebnis ist das uns dort ganz gut gelungen. Und das hat ja auch eine gewisse Aufbruchsstimmung erzeugt. Aber, und das merkt man ja jetzt auch gerade in schwierigen Zeiten, die man nicht im Koalitionsvertrag vorhersehen kann, es gibt Unterschiede zwischen den Parteien und wir dürfen auch nicht so tun, so dieses Wort Fortschrittskoalition ist eins, das ich, sage ich mal, selten verwende, weil ich nicht glaube, dass wir irgendwie natürliche Partner wären oder dass da zusammenwächst, was zusammengehört. Es ist ein vernünftiges Bündnis, das sich vernünftige Sachen vorgenommen hat für die nächsten 4 Jahre und in den nächsten 4 Jahren danach schauen wir, wie es weitergeht, aber wir machen Wahlkampf für uns selbst und die Freien Demokraten sind eine eigenständige Partei, die auch anschlussfähig ist an andere.
Ja, und ich glaube, am Ende besteht Politik insgesamt ja auch viel aus Kompromissen. Man muss aufeinander zugehen, miteinander diskutieren.
Ja, und wenn man sich an die Zeit damals erinnert, das ist ja noch nicht so lange her, so Oktober, November 2021, viele trauern jetzt der Union hinterher, die waren nicht regierungsfähig. Also du konntest nichts vertraulich besprechen, alles wurde durchgestochen. Es gab Führungsfragen, die offen waren und wir haben schon in vielen, vor allem wirtschaftlichen Punkten, die ja gerade auch sehr relevant sind, größere Schnittmengen mit der Union. Das merke ich auch im Finanzausschuss immer wieder, dass es dort strittige Fragen gibt. Wir müssen auch eine gewisse Verlässlichkeit in der Regierung haben. Die gab es zur Zeit der Regierungsverhandlungen nicht. Ich wünsche der Union, dass es besser wird und dass sie diese Fragen jetzt hoffentlich für sie geklärt hat, im besten demokratischen Sinne. Dennoch glaube ich, dass die Ampel damals die richtige Entscheidung war. Es ist aber dann auch unsere Aufgabe als FDP, die nicht unbedingt der natürliche Teil dieser rot-grünen, dann jetzt mit gelben Konstellation sind, weiterhin eigenes Profil zu wahren, unseren Stempel aufzudrücken und den Menschen klarzumachen, macht einen riesen Unterschied, ob die FDP dabei ist oder nicht, was ich übrigens auch so sehe. Also viele Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, gehen auf unser Konto oder wir haben bestimmte Sachen zu unseren Gunsten verändert oder zumindest gezeigt, die FDP ist dabei und es wird nicht, es macht einen Unterschied.
Ich gehe mal davon aus, dass dein Berufswunsch als kleiner Junge wahrscheinlich nicht Berufspolitiker war, oder?
Nee. Ich weiß aber gar nicht, was mein Berufswunsch war. Ich muss sagen, ich war eigentlich bis zu meinem Schulabschluss ziemlich orientierungslos.
Okay.
Also, ja, man guckt ja immer so ein bisschen, was machen die Eltern. So, mein Vater ist Agraringenieur und kam für mich nie in Frage. Mhm. Bis ich 3 war oder so, wenn ich mal auf dem Trecker mitgefahren bin.
War schon
aber,
cool,
ne? Ja, aber das war dann irgendwann nicht mehr so das, was mich wahnsinnig interessiert hat. Und ich bin auch in Bio extrem schlecht. Mhm. Meine Mutter ist Sekretärin oder Büro, ich war Bürokraft, Teamassistenz, wie auch immer man das neudeutsch nennt.
Ja.
Das war jetzt auch nicht der Beruf, auf den ich so als Traum hatte. Also musste ich mich irgendwie orientieren und habe dann gesagt, in der Abi-Zeit, da hat man ja so, ich weiß nicht, hast du Abi gemacht?
Ja.
Da hat man ja so extrem viel Zeit in dieser Abi-Zeit. Nach dem Schriftlichen, vor der Mündlichen.
Ja, genau.
Kannst mir nicht erzählen, dass du die ganze Zeit nach der Schriftlichen, die ja so im April ist bei uns zumindest, und Mündliche, die bei uns Ende Juni war, dass du da durchgehend jeden Tag gelernt hast für die Mündliche.
Nee, ich glaube, ich war dann mit Oma und Opa mal eine Woche im Urlaub und ja. So schöne Sachen.
Ja, siehst du, so, das war so, für mich war das so eine richtige Orientierungsphase, ne? Das
ja.
Hatte man auch gerade ein Auto, ne? Ich habe ja noch G9 gemacht, also ich habe mit 19 Abi gemacht. Dann sind wir ganz viel rumgefahren mit dem Renault Twingo damals. Das war schon mein Golf, glaube ich. Der Twingo ging nach einem halben Jahr kaputt. Und
oh.
Ja, so ein alter Golf 4, da ganz viel rumgefahren und nachts irgendwie in McDrive und so. Und das war tatsächlich, glaube ich, bei Burger King, dass ich irgendwo saß mit ein paar Kumpels und meinte, ja, ich glaube, ich studiere jetzt Jura. Und das habe ich nie bereut, das ist gut gelaufen, hat Spaß gemacht. Ja, aber es war auch da, wie bei der FDP in meiner Familie, niemand irgendwie Richter oder so. Mhm. Und als Kind diese klassischen Wünsche, Feuerwehrmann, Arzt oder so, das hatte ich jetzt nie so. Also müsste ich mal meine Mutter fragen, ja, oder meinen Vater, aber wenn ich mich jetzt erinnere, dann war das nie so krass auf dem Zettel. Ja. Und ich muss schon sagen, jetzt, seit ich in der Politik bin und auch aktiv bin, und dann wurde ich ja irgendwann in Verantwortung gewählt bei den jungen Liberalen, und ab da habe ich schon mir gedacht, okay, Berufspolitik ist schon etwas, das ich mir vorstellen könnte. Und jetzt auch, also ich bin keiner dieser Leute, die sagen, ich bin da irgendwie reingerutscht. Das sagen ja mal ganz viele, das kam irgendwie über mich und ich leiste jetzt meinen Dienst. Nö, ich wollte es gerne machen und ich bin auch sehr zufrieden mit dem, wie es ist.
Okay, und dann hast du direkt nach dem Abi mit dem Jurastudium begonnen.
Ja, kein Gap Year oder ich war nicht in Australien und...
Heißt auch nicht Lisa und bist blond und surfst.
Ja, das Klischee hast du jetzt rausgeholt, aber ich kenne tatsächlich eine Lisa, die das genauso gemacht hat. Aber trotzdem, gibt auch andere. Auch ein Kumpel von mir war in Neuseeland ein halbes Jahr. Also waren auch viele. Oder FSJ oder so, habe ich alles nicht gemacht. Direkt Studium und das dann auch relativ konsequent, sagen wir mal, durchgezogen. Mhm. War ich nie so der Mensch für. Ich glaube, das wäre schnell. Also ich habe schon gern so mal meine Zeit für mich. Aber wenn ich so jetzt ein planbares Jahr und da muss ich irgendwie gucken, dann machst du ein Praktikum oder dann irgendwie bist du da unterwegs und so, das... vielleicht bin ich da ein bisschen zu spießig für, keine Ahnung.
Vielleicht. Also ich kann das mit dem Praktikum eigentlich nur empfehlen. Ich habe ein Jahr lang verschiedene Praktika gemacht, um rauszufinden, was ich nicht machen möchte.
Hast du alle Praktika sozusagen hast du von allen als Ergebnis gehabt, das möchte ich nicht machen?
Ja, aber trotzdem war es wegweisend. Okay. Weil ich dann bei meinem Studium...
Also so negativ abgegrenzt quasi.
Genau, also mit vielen meiner damaligen Kollegen und so habe ich immer noch guten Kontakt und ich mag auch, also ich habe auch mal im Adlon gearbeitet und so, in Bundespressekonferenz. Ich mag das auch alles super gerne, aber ich gehe da ja immer gerne so als externer Gast hin.
Oh, du gehst ins Adlon als Gast, ja, nett.
Ja.
Okay. Auch gönn dir.
Ich hab da lang genug gearbeitet.
Ach so, okay.
Naja, 4 Wochen, aber das reicht fürs Leben. Also ich habe einen Einblick, ich weiß, wie der Laden läuft. Und jetzt gehe ich da.
Jetzt bist du hier gelandet.
Oh, genau. Ja. Jetzt hänge ich hier im Bundestag rum und weiß auch nicht warum. Genau. Okay. Genug von mir und meinen Praktika, kommen wir zurück zu dir. Du hast dann Jura studiert. Hast gesagt, du bist an sich spießig und hast währenddessen dann nicht so viel gemacht oder wie? Oder kam dann während des Studiums krasses parteipolitisch?
Ja, also das kam im Studium 2017, wie gesagt, da bin ich dann eingetreten, Julis und FDP gleichzeitig. Mhm. Das war so ein Monat vor der Landtagswahl. Ich habe irgendwas im Fernsehen gesehen und da saß ich mit einem Kumpel und dann meinten wir damals in unserer WG und dann meinte ich, jetzt trete ich ein.
Ja.
Von da an wurde ich immer aktiver dort. Und das ist schon, also wer das kennt im Ehrenamt politisch, das ist schon, also da kann man von einer Stunde in der Woche bis zu 40 Stunden die Woche alles füllen.
Ja.
Und ich war da auch recht aktiv und das habe ich nie irgendwie bereut. Das war auch schön und hat übrigens auch im Jurastudium immer geholfen, also und andersrum auch. Also es ist ja immer so ein Klischee, sehr viele Juristen, die in der Politik rumlaufen, übrigens auch in den DAX-Vorständen, das waren mal über 70%, jetzt sind es noch so 40-50% Juristen, aber die sind schon immer, einige sagen böswillig sozusagen, meinen alles zu können und können eigentlich nichts. Aber in der Regel, sie können immer so eigentlich von allem so ein bisschen was und sich in Dinge einarbeiten. Das ist natürlich in diesen Ebenen sehr hilfreich. Und ein paar Gesetze zu kennen, auch wenn Jurastudium nicht nur bedeutet, Sachen auswendig zu lernen, ist wahrscheinlich auch hilfreich, sich mal so grob zu wissen, zumindest theoretisch, wie das hier alles funktioniert. In der Praxis ist es natürlich immer noch mal anders, wenn man hier das erste Mal durch den Bundestag läuft. Aber trotzdem, so ein gewisses juristisches Rüstzeug ist schon echt hilfreich.
Das Studium hast du dann erfolgreich abgeschlossen.
Ja, aber Jura ist ja immer umfangreich. Also erstes Examen, ja. Und jetzt gibt es dann sozusagen die Frage, ob ich promoviere oder ob ich in zweite Examen gehe. Ich möchte zuerst promovieren, dann mein zweites Examen machen. Das hat sie also auch nochmal, erst dann ist man sozusagen Anwalt, also jetzt Jurist und dann ist man irgendwann Anwalt. Das ist schon umfangreich, aber ich habe schon den Willen, das irgendwie auch möglichst weit noch fortzusetzen. Jetzt zumindest die Promotion, so ein Doktortitel schadet, glaube ich, auch nicht und ist auch in den Bereichen, für die ich mich im juristischen Studium immer interessiert habe.
Ja, und ich glaube, ja, allein so ein Doktortitel klingt ja ganz nett.
Ja, ob es nun klingt oder nicht, nein, das ist nicht der entscheidende Beweggrund, aber es hilft, ja, klar.
Okay, du hast erzählt, du hast in einer WG gelebt.
Ja.
Was war das für eine Konstellation und seid ihr noch in gutem Kontakt oder habt ihr euch
zerstritten? In bestem Kontakt. Ich höre immer über Geschichten, man solle auf keinen Fall mit Freunden in eine WG ziehen. Wir waren auch nicht enge Freunde, als wir zusammengezogen sind, so gut bekannt. Und das war wirklich, es hat perfekt funktioniert. Ich kenne alle möglichen Horrorgeschichten von schimmeligen Tellern in der Küche, die irgendwo in der, ich finde Schimmel auch übrigens ganz, ganz schlimm. Also Leuten, die gar nicht putzen, die sich nicht kümmern und Leuten, die irgendwie eher auf Kosten, wo das finanzielle Verhältnis eher auf die eine oder die andere Seite rückt. Das hat bei uns wirklich im Großen und Ganzen, wir haben 5 Jahre zusammen gewohnt. Ich glaube, im zweiten oder dritten Semester haben wir uns in Kiel so eine Bude gesucht, 60 Quadratmeter, 2 Zimmer und da die hatte jeder 1 Zimmer.
Ja.
Und das haben wir 5 Jahre lang gemacht. Und das war super. Also es gab wirklich nie so einen Punkt, wo man, ich hoffe bei Philipp, ich nenne jetzt seinen Namen Philipp, auch nicht. Bei mir jedenfalls auf keinen Fall, dass ich irgendwie gesagt hätte, jetzt ist es ganz, ganz schlimm oder solche Sachen. Ich bin wirklich sehr happy da gewesen und ich glaube, es ist auch eine gute Erfahrung, mal gemacht zu haben. Ich kenne das ja bei einigen, auch sagen wir mal, männlichen Freunden, die direkt vom Elternhaus sozusagen mit der Freundin zusammenziehen und sagen wir mal, die Rolle auch relativ ähnlich ist dann von der Mutti zur Freundin, die sich dann um solche Sachen, das gibt's auch häufig noch, auch in diesen gleichberechtigten Zeiten gibt's das noch häufig und ich höre das auch häufig und ich glaube, es ist auch mal ganz gut, so als Typ oder auch als Frau, ist ja völlig egal, allein gewohnt zu haben und sich möglichst eigenständig auch um seine Dinge gekümmert zu haben und es auch gemusst zu haben. Das hilft, glaube ich, schon.
Ja, an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich meinem Bruder und einmal Flavia, meine beste Freundin, die
kurzweilig
bei mir wohnt, grüßen. Das waren jetzt mahnende Worte an euch alle. Hast du selbst eigentlich auch Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder. Der ist 2001er Jahrgang, also ich bin der 96er Jahrgang. Ist das ein Millennial? Ich glaube ja, ne? Ich weiß es nicht. Also wie genau sich das unterscheidet, weiß ich nicht. Ist entsprechend jetzt 21 und ist Land- und Baumaschinenmechatroniker, Fertiger.
Oh, okay.
Und also Handwerker. Mhm. Und der besucht mich übrigens jetzt am Wochenende in Berlin.
Cool.
Ist nicht so ein Stadtfan, so ein Stadtmensch, aber ich hoffe, ich kriege ihm doch ein paar lobende Worte raus an den schönen Ecken dieser Stadt.
Bist du denn ein Stadtmensch?
Ja, zurzeit schon. Mhm. Ich komme aus Kiel, also 240.000 Einwohner ist jetzt im Vergleich zu Berlin ein Witz, aber in Schleswig-Holstein, bei mir zu Hause, ist es die größte Stadt und die Großstadt, ne? Also gehst nach Kiel so und durch den Bundestag eben hat man ja hier so eine Zweitwohnung, mit der man dann 2 Wochen im Monat in der Regel hier verbringt, wenn Sitzungswochen sind. Und insofern wäre es, glaube ich, gelogen. Also da müsste ich ja tief unglücklich mit meinem Leben sein, wenn ich 2 Wochen in Kiel wohne, 2 Wochen in Berlin und sage, ich bin ein Dorfmensch. Aber ich komme total gerne nach Hause zum Dorf und ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, mein ganzes Leben in der Stadt zu verbringen. Also das ist jetzt mit 26 sehr passend. Aber wenn man mal irgendwann sich vielleicht Eigentum erwirbt oder irgendwelche Sachen, ob das nun inmitten der Stadt sein muss. Aber das sind auch immer Entscheidungen, die können sich von heute auf morgen ändern. Ich weiß also sehr, aber um das Dorf zu schätzen, habe viel mit Landwirten auch zu tun, aber im Moment bin ich ein Stadtmensch, das ist einfach so.
Und dann bist du echt erst für das Mandat hier nach Berlin gezogen?
Ja.
Okay.
Also, sonst wäre ich nicht hergekommen. Bei aller Liebe. ist ja schon so eine eigenartige Stadt, sage ich mal, die auch übrigens sehr vielfältig ist. Also auch als liberal denkender Mensch in dem linken Berlin gibt es tolle Ecken, die man entdecken kann. Und Vielfalt ist ja an sich generell eine tolle Sache. Und hier gibt es von, glaube ich, großem Reichtum bis zu schlimmer Armut, von sehr divers und links bis zu relativ spießig sehr viel. Und das finde ich auch echt spannend an dieser Stadt. Ich hätte es mir jetzt aber so nicht als Wohnort ausgesucht. Also das ist mir dann doch ein bisschen zu viel der Größe und des zu wenig Natur und solche Geschichten. Das ist schon doll.
Aber was hast du denn am Wochenende mit deinem Bruder vor? Was magst du denn an Berlin?
Also erstmal muss ich ihm natürlich den Bundestag zeigen.
Ja, gut.
Ich hoffe, dass das schon nachdrücklich beeindruckend ist. Dann mal irgendwie essen gehen. Vielleicht mal, ich habe das ja dadurch, dass meine Freundin in Berlin arbeitet, bei einer Kanzlei, 2 Tage die Woche, habe ich ja auch schon ein paar Ecken so kennengelernt und vielleicht auch mal irgendwie nach Kreuzberg oder so, aber das müssen wir alles gucken, wie sich das entwickelt und wie die Laune ist. Also da kann ich noch keine festen Zusagen machen.
Ja, okay. Ist dein Bruder selbst auch politisch aktiv
Nein.
oder gar nicht?
Nein. Generell würde ich sagen, in meiner Familie, was eine Parteimitgliedschaft angeht, also will ich jetzt keinen persönlich nennen, so das soll ja jeder für sich sagen, ob er das mitteilen möchte, dass er in einer Partei ist, aber ich glaube, keiner, bis auf einen, der mir jetzt einfällt, der überhaupt in einer Partei ist und immer irgendwie politisch interessiert gewesen, aber nie, also meine Familie, mein Bruder jetzt würde ich sagen, nicht so krass, aber die allermeisten haben mich auch nie so krass politisiert, jedenfalls nicht bewusst. Es gibt ja einige, die sagen, alles ist politisch und alles politisiert einen sozusagen durch die Hintertür, jedes Verhalten in irgendeiner Weise. Aber jedenfalls bewusst hat man mich nicht irgendwie, es gibt ja diese klassischen Geschichten seit 40 Generationen gefühlt, jetzt übertrieben, Sozialdemokraten oder so, oder CDU, ne? Aber das gibt's bei uns, gab's bei uns nie, weder im engeren noch weiteren Familienkreis. Und ich bin auch so der Einzige, der wirklich so richtig politisch aktiv ist und jetzt ja auch berufspolitisch aktiv ist.
Ja. Okay, hast du denn noch Freizeit derzeit?
Ja. So. Ich bin kein also es ist natürlich sehr, sehr wenig und Freizeit ist auch etwas anderes als bei einem, sage ich mal, üblichen Job, denn mein Freizeitverständnis ist eines, in dem ich trotzdem auf dem Handy in der Regel erreichbar bin und in dem ich selbst im Urlaub, also wenn ich weg bin, mit einer Antwortzeit von 2 bis 3 Stunden bei mir höchstens rechnen muss. Das ist natürlich, und man ist auch bereit für Sondersitzungen, wenn alles Mögliche passieren kann, auch in der Sommerpause. Also in diesem Rahmen findet Freizeit statt und bei Regierungsmitgliedern ist das ja noch krasser, ne? Die haben ja beispielsweise so eine Notnummer, die immer erreichbar ist, die immer durchkommt, wo jeder weiß, wenn die Nummer klingelt, dann muss ich wahrscheinlich in 1-2 Minuten entscheiden, ob das Flugzeug abgeschossen wird oder nicht, das gerade auf das Atomkraftwerk zufliegt oder solche Geschichten, ne? Also aber das habe ich natürlich als Abgeordneter nicht, aber in dem Rahmen, den ich gerade genannt habe, habe ich schon noch Freizeit. Ich bemühe mich auch um Schlaf. Ich bin, ja, es ist ja auch so ein Unding, finde ich, geworden unter so Managern, Politikern, dass man damit angibt, dass man wenig schläft. Ich möchte eigentlich schon von ausgeschlafenen Menschen regiert werden und ich habe natürlich mal kürzere Nächte, aber ich bemühe mich schon ab und an mal auszuschlafen, länger zu schlafen, gerade am Wochenende. Und ich versuche auch schon ab und an mal irgendwie Freizeit zu haben, mal einen Abend essen zu gehen. FC Bundestag, wenn man so will, zähle ich jetzt mal auch als Freizeit. Mhm. Also Fußballspielen mit den Kollegen. Also ab und an schon noch, ja.
Ihr seid ja amtierender Europameister, oder?
Ja, und ich war nicht mit in Finnland. Vielleicht deswegen sind sie Europameister geworden. Ich konnte da leider nicht. Das waren 4 Tage. Ich glaube, das war über Himmelfahrt. Und wir haben aber auch so schon die Saison gut gespielt, viel gewonnen. Was wohl nicht immer der Fall war. Ist ja mein erstes Mal jetzt im FC Bundestag. Die haben da alles gewonnen, ich glaube nicht mal ein Gegentor kassiert und sind locker Europameister geworden. Also auch hier nochmal Grüße, tolle Truppe.
Ja, und da sind auch einige aus dem damaligen Wirecard-Untersuchungsausschuss, glaube ich, drin. Die haben zumindest immer sehr viel vom FC Bundestag erzählt.
Ach echt? Mhm. Ja, ich hoffe nur Positives.
Ja, also solange sie davon erzählt haben, waren sie glücklich. Okay, machst du noch anderen Sport außer Fußball?
Zu wenig. Ich habe eigentlich immer Fußball gespielt, Badminton habe ich auch gespielt. Mhm. Das geht einfach nicht mehr, weil diese festen Vereine, also ich bin Vereinssportmensch, ich war immer irgendwo im Fitnessstudio Mitglied und war auch ab und an mal da. Aber dieses Vereinssportding finde ich einfach viel unterhaltsamer. Mhm. Und das geht aber nicht mehr, weil du ja feste Spiele am Wochenende hast, festes Training in der Woche. Ja. Das ist jetzt überhaupt nicht möglich. Und ja. jetzt ist man so langsam wieder in dem Modus, dass man sich so anfängt daran zu gewöhnen, wie das Ganze hier läuft. Und dadurch ist es, glaube ich, bin ich jetzt gerade in so einer Phase auch über die Sommerpause wieder mal mehr Sport zu planen und solche Geschichten und auch Sport zu machen sowieso. Auf jeden Fall. Aber nicht dieses, was ich eigentlich gerne machen würde aus der FC Bundestag, also in einem festen Verein spielen oder so. Nee, leider nicht.
Okay, naja, ist bei dem Terminkalender, den man so als Abgeordneter hat, verständlich.
Ja, ist schade, ne? Also ja. Das ist, finde ich, schon eine coole Sache, die auch in Deutschland viel zu wenig noch so an Relevanz hat. Also wenn ich das von meinem Bruder kenne in der Feuerwehr, das ist schon ein Kameradsgeist, den ich auch cool finde. Und ja, aber ist so, wie es ist, ne? Also muss man mit leben.
Ja, okay. Dann kommen wir doch dazu, wie genau es kam, dass du jetzt Abgeordneter geworden bist.
Oh ja, das...
Wurdest du gefragt? Hattest du selber Bock drauf?
Ich hatte selber Lust drauf. Ich weiß auch nicht, ob diese Geschichten von ich wurde gefragt immer so stimmen. Bei einigen sicherlich. Aber wie ich das kenne, und das betrifft nicht nur mich, sondern auch eigentlich fast alle anderen, die ein Mandat haben, die irgendwie politisch aktiv sind, irgendwelche Posten haben, du musst es schon wollen. Und du musst auch sagen, jedenfalls ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich würde das gerne machen, ich traue mir das zu. Und das ist ja auch wieder dieses, es kam so über mich, ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich schon von Leuten, dass Leute Politik machen, die das auch wollten. So.
Ja.
Und ich wollte das gerne, ich habe das dann auch angekündigt und habe das in meinem Kreis abgesprochen, also Wahlkreis 005, Kiel, Altenholz, Kronshagen, das sind noch zwei Gemeinden, die direkt dran sind an Kiel. Der Wahlkreis war quasi frei, weil der frühere Abgeordnete nicht mehr angetreten ist. Listenplatz habe ich dann auch gesagt, das ist ja bei der FDP, geht's nur über den Listenplatz. Da habe ich dann auch gesagt, ich möchte einen haben. Den habe ich auch gar nicht bekommen. Also ich habe auf 3 bin ich zuerst angetreten bei der FDP Schleswig-Holstein, habe da ja relativ knapp verloren und wurde dann auf 4 deutlich gewählt, also auch gegen 2 Mitbewerber, die auch deutlich mehr Lebenserfahrung hatten als ich und all solche Geschichten. Insofern glaube ich auch, dass das eine gewisse Unterstützung hat. Mhm. Bin dann ja auch am Ende mit dem sehr guten Wahlergebnis relativ, will nicht sagen locker, aber schon deutlich reingekommen und bin jetzt hier. Also so ist eigentlich der ganze Ablauf dessen gewesen. Das ist aber natürlich relativ umfangreich, ne? Also diese Idee, ich weiß ja, wie es funktioniert und ich habe ja so viel Ahnung von allem und ich gehe jetzt mal rein und zeige denen, wie es läuft. Also Politik ist auch am Anfang im Ehrenamt mal Plakate kleben. Du musst auf Kreisparteitagen, Ortsparteitagen, was auch immer man hat, musst du dich mal hinstellen, deine Meinung sagen, auch ein gewisses handwerkliches Geschick haben in der Rhetorik, mal einen Antrag geschrieben haben. Also das ist schon ein umfangreiches Geschäft, dass man alles ehrenamtlich macht, bis man dann in Richtung eines Mandats überhaupt nur kommen kann oder nur daran schnuppern darf. Und dann hängt es am Ende am Wähler in Deutschland. Also das sind viele Variablen und bei mir hat es jetzt halt geklappt.
Ja. Und dann kommt man in den Bundestag und dann darf man erstmal so sagen, worauf man Lust hätte an Ausschüssen.
Ja, genau. Also erstmal werden die Positionen gewählt. Für mich war das, ich musste schon die Nacht relativ warten der Wahl. Bin ich jetzt sicher drin? Ich habe schon erste Gratulationsnachrichten bekommen, aber konnte auch nicht schlafen, bin dann um 3 irgendwie ins Bett und aber auch schon wieder um 6 aufgewacht und da stand es dann beim Landeswahlleiter. Und dann bin ich direkt raus, also habe mich fertig gemacht, bin direkt in den ersten Zug nach Berlin gestiegen und da war dann Fraktionssitzung um, ich glaube, 13, 14 Uhr hier und dann war ich das erste Mal so richtig im Reichstagsgebäude, nicht nur auf dieser Besucherebene, habe einen vorläufigen Ausweis bekommen und dann sitzt du da, gehst du da rein in diesen Raum und dann die vordere Reihe ist ja immer der Vorstand, da sitzen dann ne, Christian Lindner, Marco Buschmann, Wolfgang Kubicki kenne ich schon ein bisschen länger jetzt durch, der ist ja auch aus Schleswig-Holstein, aber so die vereinte Parteiprominenz und über die Gänge laufen irgendwelche Leute auch noch aus anderen Parteien, so oh, der ist oder war Minister, je nachdem.
Ja.
Und das war natürlich dann erstmal so ein Wow-Moment. Und da haben wir dann erstmal die Leute gewählt in der Fraktion, Christian Lindner wieder Fraktionsvorsitzender, das war ja alles vor den Koalitionsverhandlungen. Und genau, dann bist du da drin und dann irgendwann wendet man sich an dich, du fängst dann an, dein Büro aufzubauen, ist dann auch mit den Räumen, geht es hin und her, du suchst Mitarbeiter, mittlerweile habe ich 7. Also das ist schon umfangreich und dann musst du nebenbei auch noch ausgucken, was will ich inhaltlich eigentlich machen. Und für mich war relativ klar, dass ich was mit Finanzen machen möchte, weil ich das Thema Generationengerechtigkeit schon immer sehr rausgestellt habe. Und dann war halt die Frage, Haushalt ist ja ausgeben, Finanzen ist einnehmen, ganz simpel jetzt formuliert. Und ich wollte dann, ich habe sowieso relativ geringe Chancen gesehen, neuer Abgeordneter, jung, wenig Erfahrung. Trotzdem habe ich im Finanzausschuss einen Platz bekommen und war da auch total happy und wurde auch sehr unterstützt, gerade von den Erfahreneren und Älteren, die da das schon lange machen und sich sehr gut auskennen. Also da wirklich eine sehr offene Kultur, was das angeht. Und bin da auch total happy. Und da habe ich noch den Digitalausschuss bekommen. Das ist ja generell eine jüngere Truppe, auch von weniger Erfahrung, wo wir aber auch coole Leute haben, die sehr gut arbeiten und auch fachlich sehr, sehr tief dabei sind. Das ist natürlich ein Aufwand mit 2 Ausschüssen, aber ich habe tolle Mitarbeiter und kriege das so, glaube ich, ganz gut gehandelt. Aber das will ich jetzt keine Haltungsnote an mich selbst geben.
Ja, aber dann stelle ich mir deinen Mittwoch sehr stressig vor, wenn 2 Ausschüsse gleichzeitig tagen wahrscheinlich.
Ja, und manchmal, ich rede ja sehr viel, ich bin ja sehr redefreudig und habe jetzt 13 Reden gehalten, vom Februar bis Juli. Und ich hatte auch einen Mittwoch, da war morgens um 8 eine Veranstaltung, dann um 9 der Finanzausschuss, der geht dann so bis 12, 13 Uhr. Dann sind dazwischen noch Termine, dann ist um 15 Uhr in der Regel Digitalausschuss, der geht dann gerne mal 17, 18 Uhr, kommt drauf an.
Aber dann hast du ja Glück, dass die nicht zeitgleich
sind. Die sind nicht zeitgleich. Und manchmal habe ich zwischendurch noch eine Rede. Da musst du ja auch bei dem Tagesordnungspunkt zumindest da sein. Also viel hin und her gelaufen. Gerade der Mittwoch, da trifft sich das ja sozusagen alles. Aber bisher immer hinbekommen. Also ja, noch nie, sagen wir mal, unentschuldigt bei einer Rede gefehlt oder bei einem Ausschuss. Man kann nicht immer überall gleichzeitig sein, aber da, wo ich sein sollte, war ich bisher auch immer.
Ich glaube, auch bei einer Rede zu fehlen, ist eine sehr schlechte Idee.
Ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem passiert ist, dass er aufgerufen wurde. Ich habe es neulich erlebt. Ich habe ja bisher nur Reden im Finanzbereich gehalten. Das waren jetzt 13 Stück, ich glaube 10 oder 11 zu Inflation. Und da reden dann ja auch zwischendurch, Friedrich Merz redet auch manchmal, Dietmar Bartsch von den Linken, also auch die Fraktionsvorsitzenden, was ja nicht üblich ist. Aber das Thema ist eben gerade so wichtig. Und ich war einmal dabei, als Dietmar Bartsch aufgerufen wurde und er kam und kam und kam nicht. Mhm. Und das war schon richtig knapp. Dann kam er irgendwie um die Ecke gerannt. Yeah. Also da habe ich mich schon gefragt, wie das jetzt läuft. Ist bestimmt schon mal passiert, dass jemand seine Rede verpasst hat oder was weiß ich. Habe ich aber noch nicht erlebt. Müsste man mal recherchieren, was da passiert ist. Du wirst dann ja aufgerufen und wenn du nicht kommst, glaube ich, kommt dann der nächste Redner. Und die Rednerzeit wird entweder der Fraktion gutgeschrieben oder jemand anders. Vielleicht. Oder sie verfällt sogar. Ja, das wäre natürlich gerade bei der Linken schade. Die haben ja meist nur eine Minute. Ja, ja, weiß ich nicht.
Ja, müssen wir mal rausfinden. Okay, wir haben ja schon gesagt, wir sprechen jetzt in der Sommerpause. Wie sieht das bei dir in der Sommerpause mit Work-Life-Balance aus? Hattest du Zeit dafür aufzutanken, auszuschlafen und warst du womöglich sogar im Urlaub?
Ich bin jetzt eigentlich gerade im Urlaub.
Ach ja. Schön, dass du dir trotzdem
ich musste jetzt aber Sachen erledigen, die ich auch persönlich unterschreiben musste und so, weil das ein paar Wochen Vorlauf brauchte und das war jetzt leider so, da musste ich einmal ins Büro kommen, aber eigentlich bin ich gerade im Urlaub, ich war jetzt 8 Tage in Frankreich.
Ach, schön.
Und ja, war auch wunderschön und so und bin jetzt auch zu Hause, also jetzt ab kommender Woche 3 Wochen in Schleswig-Holstein unterwegs. Das muss ich noch einpendeln, ehrlicherweise. Mhm. Also dieses, ich habe jetzt alles quasi so organisiert und Work-Life-Balance perfekt, mal das Handy komplett weglegen zu können und nur Notfallkontakt noch zu haben und so, das muss ich noch ein bisschen üben, weil natürlich immer noch dieses, ich bin ein sehr politischer Mensch und ich kann eigentlich gerade in meinen Bereichen kaum eine Meldung irgendwie vergehen lassen, ohne dass ich dazu intern irgendwas sage oder wir dazu was raussuchen sollten oder so. Und das muss ich noch so ein bisschen üben, dass auch, wenn man das Gefühl hat, und das ist leider in der Politik durchgehend so, die Welt bricht gerade über einem zusammen. Man hat durchgehend das Gefühl, wir müssen jetzt was machen, wir müssen was verändern und so weiter. Das für ein paar Wochen einfach abschalten zu können, ist natürlich wahnsinnig schwierig und habe ich jetzt noch nicht so hinbekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber gibt ja nächsten Sommer und vielleicht Weihnachten mal und so. Also ja, da wirklich mal so nicht nur 8 Tage, sondern man sagt ja so, ich kenne Leute, die fahren 6 Wochen in Urlaub, die nehmen ihre gesamten Urlaubstage machen dann am Stück, weil man ja erst so nach 3 Wochen so richtig entspannt.
Ja.
Das hatte ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein.
Ja gut. Muss man ja auch nicht. Und ich glaube, es kann ja auch erholsam sein, immer mal wieder zwischendurch raus.
Ja, und sowieso muss man einen guten Ausgleich haben, wenn man Politik nicht gerne machen würde, dann wäre das nichts für einen. Ja. Also das sind, in der Sitzungswoche sind es schon 70, 80 Stunden die Woche. Und das muss schon eine Berufung sein. Du musst ein politischer Mensch sein. Das hier ist nicht nur irgendein Job. Mhm. Du hast hier keinen Kündigungsschutz. Du hast keine Arbeitszeit oder solche Geschichten. Das ist kein Beruf. Ist eine Berufung. Und die muss man ausfüllen können und wollen. Und ich versuche jetzt so ein bisschen Entspannung mal zu lernen. Ne? Also das muss man auch üben. Und ich glaube, das gehört auch dazu, damit man am Ende auch wieder gute Arbeit macht. Aber im Großen und Ganzen, so dieses Chef, ich bin jetzt weg, das ist nicht. Also das geht nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch etwas, wo man sich keine falschen Vorstellungen machen sollte. Wir bekommen sehr viel Geld als Politiker. Das ist auch deutlich mehr, als der Durchschnittsmensch verdient. Und einige würden sagen, das ist reich. Jedenfalls ist es ein sehr hohes Einkommen. Aber es geht auch eine sehr hohe Verantwortung mit einher. Und ich habe das früher, als ich noch nicht im Bundestag war, habe ich das bei Politikern immer so als Gequatsche, die wollen sich nur rechtfertigen, ne? Das geht doch schon und so. Nee, also das ist schon was anderes. Und mir macht's große Freude, aber man muss es auch unbedingt wollen. Und selbst wenn es nur das ist, das bei mir noch nicht so ist. Aber ich wurde jetzt schon ein paar Mal so in der Öffentlichkeit erkannt. Bei mir kommt das noch nicht häufig vor. Aber wenn du wirklich eine bekannte Persönlichkeit bist, dann kannst du dich ja auch nicht mehr im Öffentlichen so wirklich privat verhalten.
Ja.
Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ins Kino gehst oder in den Comedy Club und merkst, vor dir spricht dich jemand an und sagt, ey, bist du nicht der und der? So, sollte ich jetzt noch über den vielleicht etwas sexistischen Witz so lachen oder merkt er sich das? Denkt er dann, ich bin auch sexistisch oder solche Geschichten, ne? Du nimmst dann andere Denkweise ein und das gehört eben dazu. Du bist nicht nur irgendwie mal Max Mortos der Privatmensch und mal der Politiker. Du wirst von den anderen immer als der Abgeordnete wahrgenommen. Und das ist auch okay, weil das Volk das wollte. Also die haben dich ja gewählt, ob mittelbar oder unmittelbar. Und da muss man das auch in einer gewissen Weise ernst nehmen. Was nicht bedeutet, dass man auch mal Entspannung haben kann. Also muss man sich nehmen, aber dieses 17 Uhr ist Schluss und jetzt ist vorbei, das ist nicht.
Du hast vorhin gesagt, du bist ein sehr politischer Mensch und bist dir der Verantwortung und so weiter bewusst.
Ja, hoffentlich. Also.
Kann man sagen, du bist ein Workaholic und sind das alle Politiker?
Ja, viele sind Workaholics.
Ja.
Ich würde es über mich nicht sagen.
Okay. Ich dachte nur, weil du sagtest, du bist quasi immer erreichbar und so weiter.
Ja, schon. Aber das macht mich ja nicht zum... Das macht mich ja erstmal zum politischen Menschen.
Ach so.
Also sagen wir, also bist du auf deinem Handy meistens erreichbar?
Meistens, ja.
Ja, und bei mir ist das ja auch, also was vorher das Private eben war, ist jetzt eben halt das Politische. Mhm. Also, dass man scrollt durch Instagram, man bekommt Nachrichten von der Arbeit oder so. Nur sind es jetzt halt auch... Mitarbeiter oder Kollegen oder was auch immer, die einen kontaktieren.
Mhm.
Und das gehört eben dazu. Also ich habe auch kein Diensthandy und ein Privathandy habe ich nicht.
Ja.
Einige machen das ja. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das trennen sollte. Also ist ja auch fließend zwischen Ehrenamt und, ne, also wenn ich jetzt auf dem Parteitag bin und da über meine Bundestagsarbeit berichte, ist das ein beruflicher Termin? Ist das ein ehrenamtlicher Termin, weil ich ja auch Parteimitglied bin, auch im Landesvorstand der FDP Schleswig-Holstein bin? Das mischt sich. Ja. Und ich gebe mich gar nicht dieser falschen Annahme hin. Mal gucken, ob das ewig geht. Muss man auch gucken. Aber ich glaube, das ist so, man belügt sich da selbst, wenn man glaubt, jetzt ist 18 Uhr, jetzt ist vorbei. Also das ist beim Urlaub schon versuchen, aber so durchgehend, du bist einfach jetzt ein Politiker für die Menschen und das ist kein normaler Job.
Und verschwimmen bei dir auch die Grenzen so mit dem Freundeskreis? Also hat man dann auch irgendwann überwiegend Leute auch aus so einer politischen Bubble oder hat man auch noch alte Freundschaften?
Ist jetzt kein Angriff, aber ich versuche die Freundschaften aus der politischen Bubble sagen wir mal jetzt nicht zu meiden, aber jedenfalls in einem vernünftigen Rahmen zu halten.
Ja.
Also und in einem Ausgleich zu halten. Denn was mir zum Beispiel mein Bruder erzählt, das ist eine ganz andere Lebensrealität. Land- und Baumaschinenmechatroniker, alles um ihn Handwerker, ne? Die Hälfte am Schmöken. Also ich kenne kaum Leute noch, so die rauchen. Bei ihm jetzt total viel und auch wie die denken, wie die reden, das ist mal oft ehrlicher als dieses hier so glattgeschliffene. Und da ist mir schon in meinem Freundeskreis wie in meiner Familie extrem wichtig, da noch sehr viel Kontakt und sagen wir mal auch, also das, da nehme ich auch sowas mit für meine politische Arbeit. Das ist jetzt eben nicht dieses, du kommst ja hier in der Bubble, das ist schon sowas Bestimmtes. Das ist nicht dieses übliche, man redet jetzt, wie man denkt. Und das ist, finde ich, extrem wichtig. Und ich habe das manchmal auch, wenn ich privat auf einer Party bin oder so, bei Freunden eingeladen und dann läuft da irgendjemand rum, der mich kennt oder sogar irgendjemand, der politisch arbeitet. Mhm. Für die bin ich dann ja auch nicht der Privatmensch, sondern ich bin jetzt der und der. Und dann soll ich doch mal bitte dazu was sagen. Und was ist denn mit den Tankpreisen und solche Geschichten? Und ehrlicherweise ist es auch in meinem privaten Umfeld so, dass das Thema Politik bei meiner Mutter, bei meinem Vater, wo auch immer, bei meiner Oma, relativ schnell aufkommt. Also es ist relativ schnell dann, ja, und ist ja auch aktuell bei euch viel los mit dem und dem und ich finde das ja, was der Scholz gemacht hat, jetzt gut oder und was der Lindner macht, der weiß nicht und so. Ne? Also ich bin für die dann auch so ein politischer Kanal, aber das gehört einfach dazu. Das muss man wissen und auch wenn man weiß, ich habe das jetzt schon 100 Mal in allen verschiedenen Richtungen durchgekaut und vertrau mir so, ich habe da schon meine Meinung, aber das gehört einfach dazu, das ist jetzt so. Und ich versuche das schon in einem gewissen Maß zu halten und oft stelle ich mehr Fragen, als dass ich erzähle. Ich versuche jetzt gerade nicht, weil es jetzt meine Aufgabe ist, so dich zuzulabern, aber ich stelle schon mehr Fragen eigentlich, wenn ich so im privaten Umfeld bin, weil mich auch interessiert, was so die Menschen, die nicht in dieser politischen Bubble sind, so denken.
Würdest du an sich sagen, dass du ein neugieriger Mensch bist?
Total. Also das würde ich schon sagen. Ich hake auch immer so sehr unangenehm nach, so im privaten Umfeld. So. Also irgendwie, ne? Also irgendwelche so Gossip finde ich immer spannend. Im privaten Umfeld.
Ja, okay.
War ich, glaube ich, auch in meinem Abi-Jahrgang, da wurde ja immer so gewählt und ich glaube, ich war bei Gossip, war ich Platz 2 oder so. Ich glaube, es war männlich und weiblich unterteilt und ich glaube, bei den männlichen war ich Platz 2 oder so im Jahrgang. Aber ich weiß nicht mehr genau. Ich bin sehr neugierig und das hat aber nicht nur Nachteile, wie die gerade aufgezählten, dass es mal bestimmt nervig sein kann für den einen oder anderen, sondern es hat natürlich auch eine gewisse Wissbegierigkeit mit drin. Also ich würde schon sagen, dass ich versuche, mich in die Themen sehr einzuarbeiten und bei Finanzen ist das sehr umfangreich und anstrengend gewesen und ich würde sagen, mittlerweile zumindest so die Basics bin ich drin. Was Finanzpolitik angeht, ist auch nochmal was anderes als Finanzen insgesamt, sondern Finanzpolitik. Und dass ich auch schon mittlerweile ganz gut eingearbeitet bin. Also das hat Vor- und Nachteile. Ich würde mich schon als neugierigen Menschen bezeichnen, auf jeden Fall.
Okay, und heimlich bist du Gossip Girl?
Ja, also nicht aus der Serie. Die Serie habe ich auch geguckt, aber
nicht.
Nein. ja, also ich in der Politik jetzt nicht so. Da versuche ich, ich glaube, da verbrennt man sich auch immer schnell die Finger mit diesem Gossip-Zeug. Mhm. Also das ist jetzt das, was ich so aus... Ne? Ich rede ja immer mit der Erfahrung von einem Dreivierteljahr Bundestag.
Ja.
Also, ne?
Wir sprechen uns in 2 Jahren dann
noch. Ja, genau. Aber bisher so habe ich, glaube ich, mit Gossip bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, weil das nicht so wirklich... ist mein Gefühl, dass es nicht was bringt und es macht nur Stress und so. Im Privaten, ja, also jetzt nicht so dieser schlimme Gossip, ne, so, sondern dieses so, ja, der ist jetzt übrigens mit der zusammen oder so.
Ja, genau,
ne?
Ich wollte gerade sagen, sowas.
Also die Sachen, die jetzt nicht irgendwie Geheimnisse sind, die plaudere ich auch nicht aus.
Ja.
Aber so mal so eine Story oder so, ich finde sowas auch immer ganz interessant, wenn, wie gesagt, einige sagen, ja, alles ist politisch, auch das Private ist politisch und alles ist irgendwie eine politische Aussage. Ich möchte mich zumindest der, sagen wir mal, der falschen Annahme hingeben, dass es auch unpolitische Sachen gibt und die über die schnacke ich auch ganz gerne immer. Das finde ich auch immer ganz interessant.
Ja, ja, da gehe ich absolut mit. Private Gossip ist schon eine witzige Sache.
Ja.
Also nicht immer und auch nicht nur, aber manchmal dann schon.
Aber da bin ich auch nicht mehr so drin, weil ich, wie gesagt, maximal 2 Wochen im Monat zu Hause bin. Das heißt, ich muss immer informiert werden. Also
ja.
Was gibt's so Neues?
Aber hast du so deine Whistleblower? Hast du deine Quellen?
manche, mit denen ich mich treffe, die erzählen dann eigentlich von selbst. So. Aber es sind ja normale Dinge. So, der ist jetzt mit der zusammen. Mittlerweile, ich bin jetzt 26, hätte ich auch nicht gedacht, aber viele viele haben auch schon irgendwie ein Kind oder so. Oder, sind,
oder heiratet. Oder
verlobt ist jetzt auch so ein Ding. Ich glaube, das ist auch während Corona so richtig hochgegangen. Muss man
was
mal,
sollte man denn sonst machen?
Weiß ich nicht, ja. Also irgendwie, ne, dann lebst du 2 Jahre mit dem zusammen auf der Bude. So, dann weißt du schon, dass es klappt oder eben nicht.
Eben.
So, also ich habe diese Fotos vom Eiffelturm da, oder sonst wo. wo so der erste Urlaub nach Corona oder nach den Corona-Maßnahmen wieder und dann gleich mal hier, ne, erstmal Antrag gemacht. Also das habe ich jetzt schon echt oft im Umfeld so oder auch im ferneren Umfeld oder einige warten darauf, dass sie jetzt verlobt werden, oder dass ihr jemand einen Antrag macht. Jetzt, ja, also das kommt jetzt häufiger vor.
So, so, das heißt, man wird dann doch langsam erwachsen, oder?
Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich versuche das nicht so krass, na, jetzt muss ich aufpassen, also natürlich hat man jetzt auch eine andere Verantwortung und man sollte nicht kindlich oder kindisch mit dem umgehen, was man da politisch macht. Aber trotzdem sehe ich es schon als meine Aufgabe, auch eine andere Perspektive immer mit reinzubringen, die auch, ist jetzt ein bisschen Identitätspolitik, aber schon auch Jüngere betrifft. Und ich versuche mir auch so nicht schon komplett jetzt der erwachsenste Mensch von allen zu sein, sagen wir es mal so.
Ja.
Wenn das jemand so wahrnimmt, dass ich meiner Verantwortung nicht gerecht werde, dann gerne schreiben. Aber ich hoffe, es kommt drüber, was ich meine. So ein bisschen dieses auch noch Frische mit reinzubringen, was auch übrigens Ältere sehr gut haben können, ist völlig egal. Aber dieses, also ist immer die Frage, wie man erwachsen definiert. Mhm. So im Privatleben merke ich schon, man spricht über andere Sachen. Es ist nicht mehr die meisten ziehen gerade so aus ihrer WG aus, irgendwie mit der Freundin, dem Freund zusammen. All solche Sachen, die gerade so passieren. Und ich bin wie die allermeisten Menschen in meinem Umfeld auch in dieser Phase. Nur, dass es halt immer noch so ein bisschen was anderes ist, weil man eben jetzt Politiker ist.
Hm. Okay. Welche Sprachen sprichst du eigentlich alle?
Deutsch.
okay.
Ich habe ein großes Latinum. Ich würde aber dadurch nicht sagen, dass ich Latein spreche. Also jeder, der Latein lernt, weiß, das kann man eher schreiben, aber ich lese auch manchmal noch lateinische Texte. Ich spreche ganz, ganz schlecht Französisch, habe ich auch gerade im Urlaub gemerkt, weil da viele kein Englisch sprechen.
Mhm.
Ich würde sagen, ich spreche sehr gutes Englisch. Ich war jetzt auf Dienstreise in London und Dublin, auch viel mit Finanzen und so. Und das ging schon ganz gut. Ist ja auch noch mal was anderes, wenn du im Finanzbereich und mit Banken und so, das sind Wörter, die man nie gehört hat. Aber Englisch, würde ich schon sagen, kann ich mich gut verständigen. Ich hatte ein Jahr Spanisch. Also, ne, como estás jetzt nicht nur, sondern a mí me gusta jugar Football oder so.
Ah.
Also, mir gefällt Fußball zu spielen, ne, das sind aber auch nur so Grunddinger. Das war's, glaube ich, ja.
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 Spanisch habe ich ungefähr ähnliche
Erfahrungen. Und Französisch?
Französisch habe ich durchgezogen und ich wage zu behaupten, dass mein Französisch auch ganz passabel ist.
Ich mache gerade so einen Kurs. Ich war ja mit meiner Lebenspartnerin, soll man glaube ich sagen, war ich in Frankreich und wir haben uns quasi als Wettbewerb vorgenommen, jetzt Französisch besser zu lernen. Mhm. Und also es gibt ja so Online-Kurse, wo man dann so bestimmte Sachen immer abschließen kann, ne? So die Stufe, die Stufe, die Stufe. Und wir haben so einen kleinen Wettbewerb draus gemacht, wer schneller vorankommt sozusagen, um uns so ein bisschen gegenseitig zu motivieren, weil Französisch eine wunderschöne Sprache ist. Und übrigens auch Italienisch finde ich sehr interessant. Also jetzt mal so ein bisschen, ich habe kein großes Sprachtalent, würde ich sagen, aber so ein bisschen mal anfangen, jetzt das ein oder andere noch zu lernen, glaube ich, wäre ganz cool.
Ja, und ich meine, ich glaube, bei Sprachen ist es, je jünger, desto besser.
Ja, ich habe neulich einen Podcast mit Joachim Gauck gehört, der in seiner Jugend sehr gerne Gedichte gelesen hat und dann mit 80 irgendwie wollte er was mal wieder auswendig lernen. Er meinte, es ging überhaupt nicht.
Ja.
Und den würde ich jetzt ja nicht als, sagen wir mal, intellektuell unterdurchschnittlich bezeichnen, sondern der ist auch mit über 80 noch, glaube ich, sehr auf der Höhe. Aber anscheinend ist das Hirn nicht mehr so fähig, so Sachen auswendig zu lernen. Das gehört ja auch bei Sprache dazu, ne, zu internalisieren bestimmte Dinge. Ich glaube, mit 26 geht das noch. Ich habe mal bei diesen, früher habe ich immer auf dem Nintendo DS dieses Brain Jogging oder wie das heißt.
Dr. Kawashimas Gehirnjogging.
Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Und da warst du immer der Beste, wenn du 20 warst vom Hirn.
Ja, ich wie alt warst du immer?
Ach, keine Ahnung.
Ich glaube, ich war immer bei so 83.
Nein.
Geistig weiter.
Ich habe das, also wir waren immer auf Föhr so eine Woche und im Sommer, das war immer mein Urlaub, weil wir jetzt auch nicht irgendwie groß reich waren so und da haben uns, hat uns meine Oma und unsere Großeltern haben uns mitgenommen.
Ja.
Und da saß ich oft da und habe da dieses, das gemacht. dieses Gehirnjogging. Und ich wurde immer besser. Also ich war irgendwann war ich schon mal ab und an bei einigen Übungen so bei 20 oder nee, das war so ein Gesamttest, glaube ich. Ne? Und dann, es gab einzelne Übungen und dann gab es diesen Gesamttest und da kam man dann am Ende raus mit, das ist das Alter deines Gehirns oder so. Und manchmal, also kam ich schon auf 20. Aber auf jeden Fall habe ich daraus gelernt, anscheinend, ich weiß nicht, ob das noch State of Science ist, dass man mit 20 so den Höhepunkt der Aufnahmefähigkeit des Gehirns hat. Aber da bin ich mit 26 ja nicht so weit weg. Also ich glaube, ich habe jetzt noch die Möglichkeit, noch einiges so aufzunehmen und zu lernen. Und ich glaube, man kann sich das auch eine ganze Weile bis ins hohe Alter bewahren.
Könnte man wahrscheinlich, aber ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt 23 und bei mir setzt der geistige Verfall ein.
Echt?
Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe Gott sei Dank den Eindruck, dass, wie gesagt, Französisch und Englisch noch so weit okay sind. Und ich glaube, wenn ich dann vor Ort bin oder wäre, dann würde es auch besser werden. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich muss nochmal alles so komplett neu lernen. Also ich studiere zwar noch, aber ich habe trotzdem das Gefühl, so richtig viel lerne ich da nicht mehr.
Na, das Gehirn will ja auch trainiert werden, ne? Also man muss schon ab und an mal, ich glaube, so eine Sprache lernen ist ganz gut für
Gehirnjogging.
Ja, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ob es das noch irgendwie mittlerweile in abgewandelten Formen fürs Handy gibt oder so. Same. Muss ich mal gucken, aber ja, schon trainieren ab und an. Vielleicht ist dann der Verfall etwas aufgeschoben.
Ja, ich sollte auch auf jeden Fall mal mehr lesen, weil da komme ich gar nicht mehr zu.
Habe ich jetzt auch im Urlaub mehr, also lesen und lesen, ne? Also ich lese jeden Tag wahnsinnig viel durch irgendwelche Papiere oder so. Aber mal so ein Schmöker. Und ich habe sehr viel gelesen im Urlaub und das war sehr schön.
Was liest du denn dann so?
Ich habe, lese ich nicht so gerne Belletristik. Also diese, das habe ich jetzt aber gemacht. Und zwar habe ich Diktator gelesen von Robert Harris. Das ist der dritte Teil eines von historischen Romanen über den Zerfall der römischen Republik anhand eines Sklaven von Cicero, der quasi den Weg von Cicero beschreibt. Und das war jetzt der dritte Teil, so mit Caesar und ne, ist gerade so die Republik und dann dieses Triumvirat nach, also das zweite Triumvirat, wo es darum geht, wer wird der Nachfolger von Caesar, nachdem er ermordet wurde und so. Und das ist schon cool und gibt einem auch immer wieder einen Blick auf die aktuelle Politik, das ist auch sehr gepriesen. Und ich hatte einen Überraschungshit, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Das war, ich hatte das Buch schon halb durch, als wir losgeflogen sind. Deswegen dachte ich, brauche ich noch was? Und dann war ich im Flughafen in der Bücherei oder wie auch immer man das nennen will, so ein Buchladen. Und da war irgendwie ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk.
Ach.
200 irgendwas Seiten.
Ja.
Und Niendorf ist ja bei mir da, ist bei Lübeck, ja, ne, also ja. Timmendorfer Strand. Und das war auch ganz lustig, so ein paar Ecken, die man halt so kannte und so. Und es war echt ein cooles Buch. Habe ich dann auch meiner Freundin gegeben, die hat das auch echt schnell, also durchgelesen und es war echt, also war wild. Also hat Spaß gemacht zu lesen, war ein cooler Schreibstil, hatte ich mich richtig gefreut.
Ja. Ja, das ist dann schön, wenn man so überraschend was Gutes in den Händen hält.
Ja, ja.
Nice. Okay. Ja. Was ich auch noch fragen wollte, sag mal hier im Bundestag in der FDP-Fraktion, gibt es da auch so parteipolitische Flügel?
Nein. Es gibt manche Leute, die mehr das eine, mehr das andere betonen. Aber für mich ist BAföG genauso wichtig wie Steuersenkung.
Ja.
Also natürlich, dadurch, dass du bestimmte Themen bearbeitest, bist du da halt mehr drin und kannst dazu mehr sagen und sagst dann auch mehr dazu. Also dadurch, dass ich Finanzen mache, und ich glaube, das trifft auch gerade so die Stimmung der Bevölkerung, mache ich viel mit Inflation, Energiepreisen und wir versuchen das irgendwie in den Griff zu bekommen und gegen anzuarbeiten. Dass ich jetzt dadurch nicht so viel zu 219a kommuniziert habe oder zu BAföG, ist in der Natur der Sache. Heißt aber nicht, dass es uns nicht wichtig wäre. Ich glaube, wenn man sich die Social-Media-Präsenz der Fraktion anguckt, dann sieht man auch, dass es ein breites Spektrum und Liberalismus, das haben wir auch gelernt, ist nicht nur Wirtschaft und ist nicht nur Gesellschaft, sondern es umfasst ein breites Spektrum. Man muss aber natürlich sagen, jetzt in der Ampelkoalition, wo wir in der gesellschaftlichen Progressivität weitgehende Einigkeit haben, also die Punkte, die ich gerade genannt habe, die sind ja in der Ampel nicht umstritten gewesen, dass wir 219a streichen, dass wir BAföG reformieren und bestenfalls erhöhen. In Detailfragen immer. Aber die Kämpfe in der Ampel, die sind ja hauptsächlich im wirtschaftlichen Bereich. Also wir wollen Steuern senken, Rote und Grüne wollen am liebsten Steuern erhöhen. Wir wollen die Schuldenbremse unbedingt erhalten, am besten noch stärken. Rot-Grün wollen mehr Schulden machen so. Und deswegen ist es auch wichtig, in den Bereichen viel zu kommunizieren. Ich glaube aber, dass ich da genauso von Leuten in der Bildungsbereich, im Familienbereich die Unterstützung habe wie im Wirtschaftsbereich. Mhm. Ich glaube schon, dass die FDP im Großen und Ganzen relativ geschlossen agiert, auch was die verschiedenen, sagen wir mal, Akzentuierungen inhaltlich angeht. Die hat man ja immer.
Ja. Okay. Ja, ich wollte nur wissen, ob es auch so wie bei der SPD zum Beispiel mit dem Seeheimer Flügel und...
Ja, das ist ja ganz anders. Es ist ja sogar offizielle Organisationen, die auch nach außen auftreten.
Yeah.
Ne? Also die gehen ja sogar bis an die Presse, was man ja auch mal hinterfragen kann. Ihr seid eine Fraktion, ihr habt, dann suchen sich Teile eurer Fraktion irgendwelche Flügel aus, in denen sie dann an die Öffentlichkeit kommunizieren. Ich glaube, dass das schon ein weniger gutes Bild für die Fraktion insgesamt schafft. Aber sowas wie, ja, was gibt's da? Parlamentarische Linke, Netzwerker und Seeheimer, ne? Sowas gibt's bei uns nicht. Okay. Also,
ja.
Nein.
Gut zu wissen. So, jetzt schalten, was ich mir hier noch an schlauen Fragen aufgeschrieben habe. Was ich noch wissen wollte, ist, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ach, Bewerbungsgespräch.
Ja, genau.
Also zurzeit muss ich sagen, dass mir die Politik große Freude bereitet. Mhm. Ich sehe mich in 10 Jahren schon auch noch in der Politik. Das hängt natürlich immer daran, wie es für die FDP läuft, wie ich mich entwickle. Ich muss aber schon sagen, jetzt ist so das, was ich machen möchte. Wenn ich aber in 20 Jahren noch was anderes machen möchte, nachdem ich 20 Jahre Politik gemacht habe, dann bin ich auch erst Mitte 40. Also
ja.
Ich habe noch viel vor mir.
Sehr gut.
Aber jetzt gerade kann ich nur sagen, ist Politik für mich das, was ich machen möchte und was mir auch große Freude bereitet, was, glaube ich, auch mir noch mehr Freude bereiten kann in Zukunft. Insofern sehe ich mich in 10 Jahren noch in der Politik.
Okay. Und dann wollte ich noch wissen, du hattest vorhin die Union angesprochen als Oppositionspartei. Jetzt ist die FDP in der Regierung. Wie eng ist denn der Austausch mit der Opposition an sich?
Der ist vorhanden. Ich kann aus jungliberaler Sicht sagen, und das habe ich bei der Jungen Union immer geschätzt, auch als wir aus dem Bundestag geflogen sind als FDP, was eine wirklich harte Zeit ist. Ne, geht ja nicht nur um das Prestige, man findet politisch nicht mehr so statt, sondern auch um ganz harte Fragen wie Mitarbeiter, die entlassen werden müssen, weniger Geld, das man hat, all solche Geschichten. Mhm. Und da haben wir als junge Liberale erlebt, dass, obwohl einige in der CDU das ja gefeiert haben, das werden wir auch den nicht, sagen wir mal, vergessen im negativen Sinne, aber in der Jungen Union, die sind immer gekommen. Also die waren immer da und haben mit uns strittig diskutiert, als wir auch die schwierigste Phase haben, wo wir nur bei 2-3% standen und sich keiner in den Medien für erst recht nicht die Julis interessiert hat. Und ich komme ja aus dieser Juli-Schiene, also ich war ja 3 Jahre Juli-Landesvorsitzender und ich weiß, dass die Junge Union immer da war. Und jetzt nicht als verlässlicher Partner oder so, aber die sind immer mal vorbeigekommen und haben nachgefragt, sich ausgetauscht. Und ähnlich ist es jetzt andersherum. Die Union ist nicht aus dem Bundestag geflogen, aber hat natürlich einen dramatischen Abfall ihrer Relevanz erlebt. Das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten aus der Regierung raus. Und wir pflegen einen offenen Austausch, gerade zu den Teilen der Jungen Union. Und verhehlen ja auch nicht, dass es immer noch große Schnittmengen gibt. Und dass wir ja auch gut funktionierende Bündnisse mit der Union in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hatten jetzt leider. Ich glaube aber, für die Menschen dort wurden dort gute Sachen umgesetzt. Und deswegen habe ich auch immer Respekt vor der Union, auch wenn ich sie gerne mal angreife für ihre Doppelmoral. Aber das ist halt so.
Okay, alles klar. Haben wir noch was, worüber du gerne sprechen möchtest?
Nö, ich bin happy.
Das klingt gut.
Meine gesamte, noch nicht so lange Biografie wurde jetzt einmal ausgebreitet.
Prima, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Titel für deine Biografie. Also Folgennamen und optimalerweise kommt dein Name darin vor.
Max, das erste Viertel.
Ich würde noch deinen Nachnamen da einfügen, aber...
Wenn du das möchtest, okay.
Finde ich gut mit das erste Viertel. Dann nehmen wir das. Ja, dann bleibt mir auch nicht mehr viel übrig, als dir zu danken für deine Zeit. Und ja, man läuft sich wahrscheinlich im Regierungsviertel ja noch mal über den Weg.
Das kommt vor. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Mir auch. Und damit sage ich wie immer, over and out.